Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und mein Name ist Michael Schröder und bei mir ist der Philipp Schneider. Hallo Philipp.
Sally.
Hallo Philipp. Meine erste Frage an dich ist, was ist das letzte Tor vom SC, was du gesehen hast?
Im Stadion?
Überhaupt.
Das 3-0 muss das gewesen sein gegen Augsburg.
Tatsache, bei mir auch, ja, weil ich habe das Leipzig-Spiel nicht geschaut, weil da war ich in London und danach gab es zweimal Unentschieden. Lange kein Unentschieden gespielt, jetzt gleich zweimal 0-0. Aber ich würde sagen, das waren zwei unterschiedliche 0-0-Spiele. Das gegen Mainz war, gut, das war gegen Mainz, da freut man sich über jeden Punkt. Aber das gegen Union war wesentlich besser dann wieder anzuschauen.
Ja, also ich fand das gegen Mainz auch okay. Mainz ist wirklich so eine Fußballmannschaft, da musste ich vor dem Spiel auf die Tabelle gucken, um überhaupt zu wissen, sind die oben dabei, sind die unten dabei.
Und trotzdem lachen immer alle, wenn man sagt, oder ich sage das oft, das ist so der Angstgegner. Ja. Weil die übelsten Niederlagen und die überflüssigsten Sachen und elfmetersten Sachen in halbzeitesten, das war immer Mainz.
Ja, das weiß ich noch. Da war ich im Stadion, war ganz übel. Auch irgendwie so ein 5-1 oder 5-0 Niederlage an einem Freitagabend mal, wo der SC drückend überlegen war. Und 5-0 verliert, das weiß ich auch noch, aber auch in Mainz. Ja, Mainz immer sehr unangenehm, aber wie gesagt, ich konnte vor dem Spiel, hatte ich keinerlei Idee, wo die in der Tabelle stehen. Ich gucke die Pressekonferenzen mit Julian Schuster und der hat einen quasi darauf eingeschworen, dass es kein schönes Fußball spielen wird. Und genau das ist es geworden. Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, im Moment. Weil es einfach bei dem Problem bleibt, dass man keinen Stürmer hat. Man hat zwar Stürmer, aber die schießen keine Tore. Und Adamu hat andere Qualitäten, aber er schießt auch recht wenig Tore. Und wenn der Adamu das 1-0 schießt gegen Mainz, die Chance war gut. Also freier Torschuss aus, weiß ich nicht, 16, 17 Metern, kannst du als Bundesligaspieler ja auch mal aufs Tor bringen. Und wenn dann Grifo nicht trifft oder Günther, der ein schönes Tor gegen Augsburg geschossen hat, dann wird es dann doch irgendwie eng. Und das war gegen Mainz das Problem. Hinten steht man gut, finde ich. Und gegen Union war es dann das Problem, fand ich, noch gravierender. Also völlig abgesehen von dem verschossenen Elfmeter, aber da waren auch genug andere Chancen, die auch reingehen können. Ich glaube, der SC hatte einen XG-Wert von über 2.
Richtig, 2,2.
Und da dann, ja genau, und dann mit einem 0-0 rauszugehen, auch wenn es Union ist und auch, weiß nicht, korrigiere mich, aber ich glaube, Freiburg hat dort
das
noch nie gewonnen, oder?
Das war der erste Punkt überhaupt bei Union Berlin, tatsächlich.
Ja.
Also zumindest in der Bundesliga, zweite Liga, weiß ich nicht, aber ich glaube, da war es ähnlich schlecht, was die Punkte angeht.
Ich war einmal in der zweiten Liga da, das war der letzte Spieltag von der Aufstiegssaison, wo es eigentlich nur noch darum ging, Nils Petersen irgendwie Tore aufzulegen, damit der Torschützenkönig wird. Und auch dieses Spiel ging verloren.
Mit einer Gewitterunterbrechung, glaube ich sogar, ich erinnere mich.
Ja, das kann sein.
Ja, es gibt einfach so Clubs und es ist auch irgendwie ja faszinierend. Also Mainz und Union sind jetzt Mannschaften, die uns nicht unbedingt liegen und seit Jahren. Und ich finde das tatsächlich immer lustig, weil sowohl bei uns als auch bei denen sind es ja nicht 30 Jahre lang die gleichen Spieler. Nicht das gleiche System. Es ist alles ist anders. Es ist ja auch die Saison alles ein bisschen anders als in der vorigen. Aber trotzdem gibt es so Clubs, bei denen man denkt, so ja Mensch, da also kannst du dir die Auswärtsfahrt sparen oder andersrum ja genauso. Also Schalke hat gegen uns nie gut ausgesehen. Also auch bevor sie jetzt irgendwie so abgeschmiert sind die letzten Jahre, war das immer so, ach ja, da geht was und da ging auch meistens was. Also schon lustig, was so im Fußball auch manchmal passiert, trotz aller Vorbereitung und allem, dann ist es anscheinend doch irgendwie so da, weiß ich nicht, irgendjemand, der würfelt und dann passt es dann doch wieder nicht. Aber
ja,
du sagst ja, naja, es gibt keinen Stürmer. Ich weiß ja nicht, was ist mit Gregoritsch? Der ist ja nicht, der war angeschlagen, aber man ist ja jetzt auch nicht ein Vierteljahr angeschlagen. Da muss doch irgendwann auch mal wieder was kommen eigentlich.
Ja, ich mag ja den Spielertypen Gregoritsch gerne. Der hätte zum Beispiel gegen Mainz, finde ich, auch früher gut getan. Vielleicht ging es nicht, ich weiß es nicht. Adamu hat natürlich andere Vorzüge gegenüber Gregoritsch. Aber diese Kopfballstärke, die erhofft man sich halt einfach von Gregoritsch. Und ich weiß nicht, diese Saison, ich fand auch letzte Saison gegen Ende, fiel mir Gregoritsch einfach mit dem Vergeben von Torchancen auf. Kann mich da an Spiele gegen Mainz oder auch Wolfsburg erinnern, wo Gregoritsch teilweise riesen Chancen einfach vergeben hat. Und wenn man eins von diesen Spielen gewonnen hätte, wäre man halt in der Europa League. Das ist jetzt kein, will niemanden an Pranger stellen. Ich glaube, Gregoritsch würde auch lieber Europa League spielen als nicht. Aber das ist einfach gefühlt schon immer das Problem vom SC gewesen, mit Ausnahme von Nils Petersen, Papis Dembasisse und vielleicht noch Harry de Chever.
Ja, und die Älteren erinnern sich, glaube ich, auch noch an eine unfassbare Hinrunde von Adel Selimi. Das war aber, glaube ich, noch im letzten Jahrtausend tatsächlich. Der dann, glaube ich, nach Stuttgart gewechselt ist und nie wieder getroffen hat.
Ja.
Vielleicht aber auch trügt auch meine Erinnerung, aber ich glaube, das war zumindest annähernd so. Aber das stimmt schon, der Stürmertyp, der fehlt so ein bisschen, der einfach jede Chance gefühlt reinmacht, liegt natürlich auch daran, dass die ja immer mit nach hinten arbeiten. Wobei das einer der Punkte ist, finde ich, die sich so ein bisschen verändert haben in unserem Schusterfußball im Vergleich zum Streichfußball. Also mein Eindruck ist, dass die Wege nach hinten nicht mehr ganz so weit sind, weil man insgesamt weiter vorne steht. Was natürlich trotzdem viel hin und her und angelaufen bedeutet. Aber ist es so ein Eindruck, der trügt, oder hast du das auch so auf dem Schirm?
Nee, also es wird schon deutlich offensiver gepresst. Es wird, finde ich, allgemein ein bisschen mehr versucht, nach vorne zu spielen. Es hakt halt hier und da noch, sich dann Lösungen einfallen zu lassen. Das war gegen St. Pauli der Fall. Das war gegen Mainz der Fall. Gegen Union hat man es gut gemacht, fand ich. Also man hatte da die genug Chancen, um ein Tor zu schießen. Man hat es einfach nicht geschossen. Auch gegen Leipzig. Das Spiel habe ich nicht gesehen, weil ich war bei der zweiten Mannschaft von Freiburg an dem Tag.
Auch da kein Tor gesehen im Übrigen.
Ja, auch da kein Tor gesehen. Ja. 1-0 verloren, wichtig. Ja. Aber es ist gar nicht mal so einfach. Vielleicht läuft ja die Lösung in der zweiten Mannschaft rum und hat genau den Namen für die Position, die er spielt, Jan Sturm. Finde ich ja sehr sympathisch. Aber ich weiß es nicht. Letzten Endes war das auch fast immer so. Also, und dann brauchst du halt einen Grifo, der seine Elfmeter macht und halt nicht. Dann brauchst du halt den Flügelspieler, den hat man dieses Jahr mit Doan, der seine 6-7 Saisontore macht. Sonst sind das einfach zu wenige. Ich finde es defensiv, finde ich, sehr stabil und gut. Adebolo gefällt mir sehr gut diese Saison bisher. Die Defensive macht, finde ich, richtig Spaß. Aber wie gesagt, da vorne, hier und da, in manchen Momenten wünscht man sich dann doch ein bisschen mehr Abschlussstärke. Aber das ist wirklich, ist Jammern auf extrem hohem Niveau.
Extrem hohes Niveau, ja.
Wir sind wirklich Fünfter. Extrem hoch. Also,
nur mal in den Raum, wir sind Fünfter tatsächlich.
Ja.
Und haben ja auch schon 13 Tore geschossen, so ist ja nicht.
Ja.
Aber es waren halt auch ein paar wilde Spiele dabei. Also St. Pauli hast du angesprochen, das war völlig skurril, fand ich, so, aus dem Nichts.
Ja, völlig absurdes Fußballspiel, weil du eigentlich ja nicht unterlegen warst, aber am Ende 3-0 verlierst. Also völlig davon abgesehen, dass es zwei Tore gab, die zurückgepfiffen wurden. Ein verschossener Elfmeter, der beim Stand von 0-1, der das Spiel wieder in deine Richtung hätte kippen lassen. Auch da waren Chancen da. Und St. Pauli halt drei super Konter ausgespielt hat, die Tore zu einem perfekten Zeitpunkt gemacht hat. Und auf einmal verlierst du da. Und dann aber auf der anderen Seite wieder Spiele, wo der SC das wahnsinnig gut gemacht hat, gegen Heidenheim zum Beispiel auswärts. Da hatte man gar nicht in der ersten Halbzeit so das Gefühl, der SC ist heute gut im Spiel und auf einmal tun die da innerhalb von, ich weiß es nicht, 20 Minuten oder so, drei Tore schießen.
Das waren, glaube ich, sogar noch weniger. Das war
Ja.
wirklich ziemlich, ziemlich beeindruckend.
Ja.
Und glaube ich auch keine so schöne Halbzeitansprache dann in der Heimkabine. Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, es ist vielleicht, du hast ja angesprochen, Grifo, Elfmeter verschossen, passiert halt mal. Was mich wirklich überrascht hat, war, dass es der fünfte in Folge war, der nicht reingegangen ist in der Liga. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich so eine Schwäche ist. Die ist lange, lange
Soloi,
Zeit ja.
Höhler und Grifo halt, ne?
Genau.
Soloi war
Aber
natürlich richtig bitter.
ja, mei, aber
Höhler war, glaube ich, egal, weil es wäre 2-1 in der
das wäre
90. bei
wär
den
ein
Bayern
Anschluss
gewesen.
gewesen, genau. Aber es, ja, es ist eben lustig, dass es eben auch eine Standardstärke, sagt man ja, dass es auch dazugehört und dass sie trotzdem ja nicht schlecht ist, bis jetzt so die Standardausbeute.
Ja.
Aber dieser ultimative Standard im Moment schon nicht so zu funktionieren scheint, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man im Training Elfmeter trainiert. Das ist halt was, was man selber dann danach vielleicht noch macht.
Ich glaube auch, ja, genau.
Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Weil das ist
Wobei
tatsächlich
Schuster
halt.
ja anscheinend gesagt hat, sie haben das im Training vernachlässigt und es werden sie jetzt wieder ein bisschen
Ah, okay.
vermehrt aufnehmen. In der Kreisliga macht man das zum Abschluss als Spaß, wer die Kabine ausputzen muss.
Ja, das muss
Also.
ja dann nicht sein, aber es ist ja auch so, es schadet ja nicht. Also ist jetzt auch kein, wenn man mal ehrlich ist, keine super aufwendige Trainingsaufgabe.
Nee.
Gut, man muss irgendein Depp muss halt die Bälle wiederholen, also, aber das ist dann der, der verschossen hat und schon hat man ein Spiel. Aber ansonsten muss man jetzt nicht irgendwas aufbauen.
Außer ein
außer,
Torwart, der sich ins Tor stellt. Ja,
genau, oder die Fehlschützen danach wäre jetzt
oder so. Ja.
meine Idee gewesen. Aber tatsächlich ist es ja relativ unaufwendig und man könnte das einfach so als Abschluss integrieren. Wenn er das gesagt hat, super. Ich bin sowieso ja fast restlos begeistert, tatsächlich, muss ich sagen, wie das im
Ja.
Moment läuft.
Es ist beängstigend, wie Schuster ein Spiel hat am Sonntag gegen Mainz. Sagt, naja, wir müssen geduldiger sein, Lösungen und so. Eigentlich ist alles in Ordnung, aber hier und da. Und auf einmal, dann spielst du 5 Tage später bei Union Berlin. Es ist ein ähnliches Fußballspiel her, vom Charakter. Und die Lösungen sind schon besser.
Und es ist dann einfach so, genau. Das ist schon wirklich
Ja.
überragend. Wobei ich auch mich wundere, einfach, also da ist jetzt nicht, dass das irgendwas ausgelöst hat oder irgendwas mit dem Ergebnis am Ende zu tun hat, aber ich habe mich tatsächlich gewundert, warum wir Sonntag, Freitag spielen. Also das habe ich nicht verstanden. Es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, dass man nicht nach einem Sonntagsspiel die Pause hat und dann Samstag spielt gegen Union. Keiner von denen hat unter der Woche irgendwas gemacht. Also fand ich ein bisschen schräg. Gerade so ein Auswärtsspiel, das ist jetzt auch nicht die nächste Auswärtsreise von uns aus gesehen. Dann Freitag nach einem Sonntagsspiel fand ich ein bisschen komisch, aber vielleicht sind wir manchmal dann doch noch so ein kleiner Verein, wo es wurscht ist oder beschweren uns nicht laut genug über sowas. Fand ich komisch, weil man.
Ja, die Unioner haben ja ein Plakat quasi hochgehalten. Ja, Freitagsspiele eh so ein ganz zweischneidiges Schwert. Ich sag's dir, wie es ist, über ein Heimspiel an einem Freitagabend freue ich mich. Weil ich finde es cool, wenn man dann nach dem Arbeiten direkt losgeht, dann geht man noch was essen, dann ist Flutlicht und das hat einfach was. Über ein Auswärtsspiel, das ist einfach schwierig. Dann brauchst du halt einen halben Tag oder Tag Urlaub, fast egal wo.
Fast egal wo und erst recht, wenn es halt am anderen Ende, ich glaube, weiter weg ist tatsächlich nur Kiel. Ja, und Hamburg
Kiel
halt.
und Hamburg wahrscheinlich. Ja, letztes Jahr war es die weiteste Auswärtsfahrt. Das weiß ich noch genau. Er war wirklich
Mich hat es
schwierig.
nur
Und ich
gewundert, weil
konnte
das
genau
war.
aus diesem, also ich wollte mit aller Gewalt hin, aber es ging einfach nicht. Ich habe keinen Urlaub bekommen. Und
Das an
dann
uns denkt wieder keiner. Es ist unglaublich. Aber es
sitzt.
ist halt umso komischer, weil es quasi ja auch direkt gefühlt direkt nach dem Pokal war, wo man sowieso eine englische Woche schon hatte. Und dann noch so eine gefühlte zweite hinterher, fand ich irgendwie schräg. Also klar kann man dann sagen, naja, die Woche davor war es dafür ein Sonntagsspiel, ja. Aber ja, auch hier jammern auf hohem Niveau. Oder eigentlich auf, wenn man ehrlich ist, auf gar keinen. Das ist eigentlich nur Quatsch, sich darüber zu beschweren. Aber man kann sich darüber wundern, finde ich zumindest. Weil das ist ja nicht so, dass das ausgewürfelt wird oder jemand schreibt es in
Nee, nee, da
Excel-Tabelle und dann
gibt's
kommen
ja
die Daten
dann.
raus. Da gibt es ja wirklich Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und da fand ich es schon schräg, auch wenn man dann einfach geschaut hat, wer samstags in der Konferenz war. Wäre es vielleicht gar nicht so blöd gewesen, wenn da Union und oder Freiburg noch dabei gewesen wären, vielleicht.
Ja, und da gibt's ja auch, der TV-Sender darf ja auch Wünsche äußern in einem gewissen Rahmen und so. Und dann ist natürlich klar, der Sohn hat wahrscheinlich am liebsten Europapokal-Teilnehmer. Außer halt Hoffenheim und Heidenheim. Wahrscheinlich. Also gehe ich mal davon aus, weil es jetzt keine Zuschauermagneten sind.
Ich wollte gerade sagen, da
Leipzig
bleiben
wahrscheinlich
nicht
auch
mehr so
nicht,
viele,
aber.
ja, bleiben gar nicht mehr so viele übrig.
Aber ja, am liebsten hätte der Sohn wahrscheinlich immer Bayern, Dortmund oder zumindest Stuttgart und Frankfurt, aber das geht halt nicht. Am Freitagabend. Und dann versuchen die halt da zwei Vereine gegeneinander spielen zu lassen, die so ein bisschen was haben. Also ich muss sagen, dieser Sonntag, letzten Sonntag, der leidet schon sehr unter den Europapokalteilnehmern
Das
Hoffenheim und
ist tatsächlich, ich
Heidenheim.
sag's jetzt
Also,
nochmal, Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Frankfurt, okay. Und dann noch Heidenheim, Wolfsburg als Abschluss.
genau.
Überragender Sonntag, ja.
Also wirklich, es war auch wirklich so, auf Stuttgart gegen Frankfurt habe ich mich echt gefreut. War auch gutes Fußballspiel. Fast mit Ansage, ja, weil die einfach beide geilen Fußball spielen können. Aber Augsburg gegen Hoffenheim, das war ja mit Ansage auch 0-0. Also, wow. Und dann Heidenheim gegen Wolfsburg, also weiß ich nicht. Ich glaube, die DFL ärgert sich da sehr drüber. Und RTL, glaube ich, auch, weil die haben ja jetzt hier sogar angeboten, glaube ich, eine Konferenz zwischen Hoffenheim und Heidenheim. Das haben die ja nie gemacht.
Es gab immer Einzelspiele und eins halt im Netz
Genau,
quasi.
und jetzt haben sie halt gesagt, ja, wir machen halt beides, damit überhaupt jemand zuguckt.
Ist schon irgendwie lustig. Und jetzt überleg mal, das bist jetzt du und ich, wir reden darüber und wir sind ja noch irgendwie so halbwegs involviert. Irgendein Asiate von diesem ominösen ausländischen Markt, der Milliarden bringen soll. Der guckt sich doch nicht an einem Sonntagabend oder Sonntagmittag dann vielleicht, weiß ich nicht, Heidenheim gegen Wolfsburg an. Kann mir keiner
Nee.
erzählen. Also,
Nee.
weiß ich nicht. Vielleicht würde das tatsächlich ein bisschen besser dadurch, wenn es wieder nur einen Anbieter gäbe. Man weiß
Ja.
nicht. Wunder
Ja,
passieren
und
immer wieder. Dann wären zumindest diese TV-Wahlen weg. Dann hätte der
ja.
Spieltagsmacher hätte seine Macht und fertig. Und dann ist es so. Und dann ist einem eben ein Spiel Samstagabends. Und das ist dann eben das Topspiel. Das sind ja auch manchmal absurde Begegnungen. Ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, letzte Saison ein Topspiel gehabt. Das war gegen Köln. Und glaube, in der Rückrunde, die eh nicht so geil war, war das mit das gruseligste Spiel überhaupt.
Ja, das war
Das
richtig gruselig, ja.
war das Topspiel. Naja, also klar, Sport weiß man immer nicht so genau, was passiert vorher. Aber manche Sachen sind, wie du sagst, schon mit Ansage auch tatsächlich. Also bei Augsburg-Hoffenheim war klar, dass es kein 4-4 wird. Eher nicht.
Cary Grant had a movie to catch us.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ich muss aber echt sagen, also wenn du da vergleichst, die Zweitligaspieltag, da denkst du dir bei fast jedem Spiel, ah, da ist irgendwie geil. Also da ist eine Story entweder dahinter oder es sind zwei riesen Fanszenen. Irgendwie sowas. Und bei der Bundesliga denkst du dir dann, also der Samstag war ja auch irgendwie, also ja. Aber sind sie
es gibt schon selber viel, schuld. Also, ja, es gibt schon viel, was man nicht schauen muss tatsächlich.
Ja, genau, wo man halt denkt, jo, ich gucke lieber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Was war denn Mailand gegen Neapel als Heidenheim gegen Wolfsburg?
Ja, das also, setzt sich aufs Fahrrad und guckst, was in der Gegend los ist. Also ist tatsächlich so. Und das ist ja auch was sich nicht verbessern wird die nächsten Jahre, weil einfach es gibt mit Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig einfach, ja, das sind Slots, die sind belegt in der Liga. Das sind aber auch, obwohl Ralf Rangnick sagt, das sind die besten und meisten Auswärtsfans der Welt bei Leipzig. Ja. Das wird nie passieren, dass da jemand irgendwie mit Zehntausenden auswärts irgendwo hinfährt.
Das sowieso, dann sieht man den Wolfsburger Block, es ist auch weit. Also Sonntag 19.30 Uhr in Heidenheim ist für Wolfsburg-Fans wirklich auch blöd. Aber
ja, aber der Satz ist auch ohne ist auch ohne sonntagsabends irgendwie schräg.
Ja, aber das ist wirklich, dann siehst du da diesen Gästeblock und es ist nur noch traurig. Augsburg-Hoffenheim, ähnliches Bild. Das war wenigstens Samstagmittag und eine ganz andere Distanz. Also das ist wirklich, Hoffenheim ist ja, die schaffen sich ja selber ab, die nehmen sich ja selber alle nicht mehr für voll. Also
hast du das mitbekommen? Das fand ich sehr lustig. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, aber es gab einen Stimmungsboykott in Hoffenheim tatsächlich zu Beginn der Saison. Und da gab es das schöne Transparent, was ich gesehen habe, der Verein gehört uns. Fand ich super.
Jo, ja, ganz komisch, also ich weiß, wo es herkommt, also die Idee dahinter war. Aber Hoffenheim hatte letztens, glaube ich, auch, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, kannst du es ja vielleicht parallel googeln, aber Hoffenheim war eine der ersten Mannschaften der letzten Jahrzehnte wahrscheinlich, die bei einem Heimspiel weniger als eine fünfstellige eigene Zuschauerzahl hatte. Also quasi nur die Heimfans ohne Gästeblock. Und das wird ja immer trauriger. Also Wolfsburg hatte nicht mal im Heimspiel gegen Dortmund im Pokal das Stadion voll. Das war nicht voll. Das war einfach, und es war deutlich nicht voll.
Also das ist tatsächlich was ich überhaupt nicht einschätzen kann oder einordnen kann, weil ich sehe das, wie das bei uns ist. Also bei uns ist es ja so, wenn du ins Stadion willst, als normaler Mensch, der sagt, ja, habe ich mal Lust, dahin zu gehen, spontan, geht schon mal gar nicht. Spontan geht nicht. Es ist ähnlich mittlerweile wie mit Konzerttickets. Also du musst halt irgendwie Schweineglück haben oder Leute kennen. Und bei anderen Clubs ist es dann offensichtlich nicht so. Also selbst bei Heidenheim war es ja so, dass das erste Europacup-Spiel nicht ausverkauft war. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist unter der Woche, aber es ist das erste Europacup-Spiel. Das war beim SC auch nicht ausverkauft. Ja, da kommen bestimmt wieder Schlaubis, die das schreiben. Aber bei uns war das halt einfach Mitte der 90er Jahre. Da war einfach gar kein Fußballspiel ausverkauft. Deswegen zählt das nicht als Vergleich. Das ist Äpfel mit Birnen. Aber das sind so Dinge, die kann ich ganz schwer einschätzen, weil aus unserer Sicht ist es ganz komisch, dass das eben so ist, dass man einfach Karten im Gästeblock einfach so kriegt, wenn man hinfährt. Gibt es bei uns nicht, finde ich wirklich komisch. Und gerade bei so kleineren Clubs finde ich es komisch. Und Hoffenheim ist ja auch, muss man sagen, im 125. Jubiläumsjahr ist es ja auch ein bisschen schräg, dass die Stimmung dann da so auseinander geht zwischen dem Club und den Fans. Aber ja, das war jetzt nur was, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, wollte ich dich einfach nur mal fragen, ob du das mitbekommen hast, weil ich fand das auf eine Art, ich weiß, wie das passiert ist und ich weiß auch, das sind so Mechanismen, die passieren. Was will man denn machen als Fan? Wie demonstriert man? Klar. Aber die Male, die ich in Hoffenheim war, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass es auf irgendeine Art ein Stimmungsboykott ist, wenn ich mal ein bisschen ketzerisch werde. Beziehungsweise es wurde immer rumgepöbelt in unsere Richtung. Das haben wir auch seit Jahren, den Spaß. Und dann kam aber irgendwie, ja, stimmungsmäßig nicht viel an im Gästeblock, außer dass man sich entweder einen Sonnenbrand holt oder sich fragt, warum habe ich schon wieder keine Sonnenbrille dabei. Ganz komische Stimmung sowieso immer da. Deswegen muss man die eigentlich nicht noch groß boykottieren. Und du hast tatsächlich recht, ich habe das nachgeschaut. Es gab ein Bundesligaspiel in Hoffenheim mit unter 10.000 Besuchern im Stadion. Und zwar nicht während der Corona-Zeit. Faszinierend. Auch undenkbar einfach bei uns, wenn du überlegst, wir haben jetzt ein neues Stadion, haben jetzt dann ein Länderspiel am Wochenende, in der Länderspielpause spielt Deutschland gegen Bosnien in Freiburg. Ein großes Stadion und es könnte größer sein und wäre trotzdem noch ausverkauft jede Woche oder alle zwei Wochen. Auch ganz, ganz komisch und irgendwie noch so nach wie vor für mich unwirklich, dass das so ist. Dass wir plötzlich 10.000 Plätze mehr haben, die sind aber auch weg, alle. Faszinierend.
Ja, also das Ticketproblem hat sich quasi einfach nicht gelöst.
Hat sich gar nichts getan, genau. Es sind einfach nur, eigentlich sind es wahrscheinlich gefühlt ein paar weniger Leute, die sich drüber ärgern, weil ein paar mehr Tickets sind es ja, aber es reicht halt immer noch nicht. Klar kannst du jetzt auch nicht, wenn jetzt jedes Mitglied bei jedem Heimspiel eine Karte hätte, hätten wir halt über 70.000 Plätze im Stadion. Das ist ja auch komplett unrealistisch. Aber es ist schon faszinierend, dass sich das eigentlich nicht groß verändert hat. Das ist schon lustig. Und man kann auch nichts, also es ist jetzt so, man kann da nichts ändern, groß.
Ja, man muss aber auch sagen, zu dem Zeitpunkt, als das Stadion, das neue Stadion in Planung ging oder das klar war, das kommt, da war der SC ja schon nochmal eine ganz andere, also das war ja schon... eine andere Sache damals.
Total, das war super ambitioniert. Ja,
da Abstiegskampf, gesagt, Bundesliga und so. Dann ist man ja sogar abgestiegen und trotzdem wurde das neue Stadion weiter forciert und so. Ich glaube schon, dass die hin und wieder mal da standen und gesagt haben, ja, meint ihr nicht, das ist zu groß.
Es gab tatsächlich, also Leki hat das mal erzählt, dass ein paar Leute ihm gesagt haben, so, ja, es ist vielleicht ein bisschen zu krass. Und er hatte ganz am Anfang mal so in seinem Hinterkopf gedacht, so 40.000 ist doch eine schöne Zahl. Und es wurde aber ganz schnell, hat er gemerkt, so nee, das ist Quatsch, da macht keiner mit. Und das wäre ja auch, ja, dann wäre es ja auch viel teurer gewesen und so weiter. Das muss tatsächlich, habe ich jetzt nicht auf dem Zettel stehen gehabt für heute, aber wo wir gerade darüber reden, muss ich das tatsächlich mal sagen. Wir hatten einfach auch ein Schweineglück mit dem Zeitpunkt des Stadionbaus. Also sowohl die Übergangsfrist, die ja quasi in der Corona-Zeit war, die ganzen Geisterspiele, dass es einfach das alte Stadion noch gab und man das in Ruhe fertig machen konnte, als auch dann, dass es fertig war, bevor diese krasse Inflation angefangen hat und alles unbezahlbar geworden ist. Also Wahnsinn. Also einfach gut, dass es dasteht und der quasi abbezahlt ist, wenn man so will, weil das wäre mit Sicherheit nicht für dieses Geld jetzt, wenn man sagt, wir bauen es jetzt, nicht für das Geld hinstellbar, das Projekt. Also schon einfach mal Glück gehabt.
Ja, und dann kommt natürlich noch der sportliche Erfolg hinzu. 2 Jahre Europapokal, Pokalfinale, Pokalhalbfinale. Das hat ja schon auch noch mal deutlich was ausgelöst. Also
und auch das ja auf eine Art, klar, man arbeitet immer dafür, dass der Erfolg kommt, aber auf eine Art ja auch Glück. Also das ist ja auch nicht planbar oder skalierbar in dem Maß. Das ist schon echt krass.
Ja, das ist hätte sich ein Grifo mal langfristig verletzt in den letzten Jahren. Der ist ja als letzte Rückrunde gemerkt. Da haben 3-4 Leute gefehlt lange und zack, klar, das Ding ist nicht gegen die Wand gefahren, gar nicht, null. Aber auf einmal wurde man halt nicht Fünfter, Sechster, sondern halt Zehnter am Ende, glaube ich.
Richtig.
Und spielt es halt nicht international. Und du denkst halt, ja, wir hätten halt wahrscheinlich nur 1-2 Spiele mit fitten Innern, also mit der anderen, sagen wir mal, normalen Innenverteidigung gebraucht. Und es hätte gereicht. Das hätte ja auch so reichen können, aber da ist dann schon auch durchaus Glück dabei gewesen, dass auch ein Höfler, Chico Höfler, sich nie eigentlich verletzt hat.
Ja, die Verletzung ist dann eher verteilt auf die 3 gelb-roten Karten pro Saison, die 3 gelb-Sperren pro Saison.
Aber ja, oder Christian Günther, der nie verletzt war bis letzte Saison. Also Das ist immer so, aber ich glaube, beim Fußball ist das immer so. Also Frankfurt, wären die damals abgestiegen in der Relegation gegen Nürnberg, hätten die bestimmt nicht den Europapokal gewonnen. Und das war dann letzten Endes ein Tor, ein Spiel, das das Ganze auf den ihre Seite gezogen hat.
Und das ist zum Beispiel dieses Relegationsrückspiel, kann ich mich erinnern, gegen Nürnberg, ist eines der schlechtesten Spiele, die ich je gesehen habe. Ich glaube, da hat keiner von beiden aufs Tor geschossen. Das war wirklich gruselig. Da gab es eine Heatmap, da war, glaube ich, nur der Anstoßkreis rot, der Rest war grün. Also, manchmal ist es wirklich auch Zufall. Ja,
ja, komplett.
Und, oder das sogenannte Momentum wahrscheinlich, von dem wir immer alle sprechen. Und das gibt es eben auch im Negativen ja auch. Also, ich finde es immer krass, wenn ich nach Schalke gucke zum Beispiel. Da ist ja echt die letzten Jahre einiges schiefgelaufen, könnte man meinen, ist ja auch so. Aber eigentlich die handelnden Personen, die jetzt da sind, die können ja gar nichts dafür. Das ist ja alles in der Vergangenheit massiv verdummt worden. Oder auch Bremen hatte ja mal so einen krassen Hänger. Wenn du dann Champions League spielst und irgendwie so mithältst und dann plötzlich nicht mehr und dann das Stadion wird umgebaut und plötzlich ist kein Geld mehr da. Das sind, glaube ich, Sachen, die können bei uns nicht so in dem Maße passieren. Aber trotzdem ist immer noch, und das ist ja der Grund auch, einer der Gründe, warum ich finde, es ein schöner Sport, der Zufall ist ja halt immer noch ein echt großer Faktor, sowohl in jedem Spiel als auch insgesamt. Du weißt ja nie, ein Neuzugang kommt, klappt es oder klappt es nicht. Oder dann gibt es den Fall, es klappt nicht, im Jahr danach klappt es dann doch. Also schau dir Adamu an, wir haben jetzt zwar eingangs gesagt, naja, er hätte vielleicht 2-3 Tore mehr, wären schön gewesen, aber dafür ist er halt, macht er das, was er macht. Und das macht er ja gut. Aber es macht er auch wesentlich besser als in der vorigen Saison. Deswegen ist es immer so ein bisschen ja, wie eine kleine Wundertüte. Wir hatten es in der Saisonauftaktfolge, glaube ich. Das ist aber unter der Saison, ja, während der Saison genauso. Also sonst würde ja jedes Tippspiel mit der vollen Punktzahl für jeden enden, wenn das so einfach wäre.
Ja, komm, ja, du sagst es. Manchmal sind es dann nicht mal Faktoren, die du groß im Griff hast. Dann holst du einen Neuzugang, um den planst du eine Mannschaft aufzubauen und dann hat die Frau Heimweh. Und der Neuzugang fühlt sich deswegen nicht wohl und will dann wieder weg. Wie bei Santa Maria. Und das ist kein Vorwurf an Santa Maria oder seine Frau. Aber das sind so Kleinigkeiten, die über ganz, ganz viel entscheiden.
Ja, ich habe jetzt ich glaube, vor 2 Wochen im Kicker geblättert und habe so gedacht, was macht eigentlich Yannick Keitel? Ich glaube, das hat er sich zum Beispiel auch anders vorgestellt.
Kein Bundesligaspiel gemacht für Stuttgart. Nee,
er wurde, glaube ich, im Pokal mal eingewechselt. Also es ist wirklich krass. Und dann habe ich nur gedacht, naja, aber das wäre bei uns wahrscheinlich ähnlich gewesen auf der Position in dieser Saison. Weil,
ja, ist halt die Frage, hätte man Osterhage geholt? Weiß ich nicht.
Vielleicht ja schon. Doch, den hast du ja lange gefordert, deswegen, da gab es ja gar keinen Weg dran vorbei.
Ja.
Den mussten sie
eben. Und auch, muss man mal sagen, völlig zu Recht.
Also, absolut, also es ist jetzt im Kicker, heute im Donnerstagskicker war die Auswertung, wir sind bei den Transfers auf Platz 2, juhu.
Ja, und man muss ja sagen, die Transfers waren ja, also die beiden. Gut, Yannick Huth, 3. Torwart, okay, habe ich nicht vergessen, aber...
Aber auch das kann schief gehen, also wenn du nicht der Typ dafür bist und dann, ja, die Mundwinkel quasi den Boden berühren, dann, ja.
Dingchi gefällt mir auch gut, auch der trifft nicht. Aber ich glaube auch, dass der letztes Jahr in Heidenheim auf dem Flügel gespielt hat und beim SC halt jetzt als Zehner, weil Merlin Röhl fehlt. Und das bestimmt auch nochmal eine Umstellung ist. Aber was dieser Kerle rennt und nach hinten abarbeitet, es gab 3-4 Situationen, an die ich mich sofort erinnere. Eine davon gegen den HSV, wo der einen Sprint vom gegnerischen Strafraum fast bis an den eigenen Strafraum voll macht, um den Gegner aufzuhalten. Also ich feiere sowas extrem und eben Osterhage, ja. Aber Keitel hat sich letzten Endes verwechselt, also schwierig. Aber auch der ist immer wieder kleinere Verletzungen. Es ist wirklich schade für den.
Ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe tatsächlich aktuell gewesen. Aber ja, auch das, man steckt nicht drin, ist eben so. Dingshi übrigens, wie du sagst, finde ich überragend. Nicht nur, dass er diese Sprints macht, sondern auch wie. Also das ist tatsächlich was, bei dem man dann merkt, ja, es ist so eine Geschwindigkeit fehlt uns einfach. Also da ist Kevin Schade leider viel zu früh gewechselt, fand ich. Und dann war eben ja, das Schnellste, was wir hatten, war Christian Günther, Roland Scholloy. Das ist ja tatsächlich überragend, das zu sehen, wie schnell jemand ja auch nach hinten eben mithelfen kann.
Wirklich ja, Dingshi tut extrem gut. Ich finde Doan diese Saison bisher extrem gut.
Ja, ich finde bei Doan fände ich es krass. Also weiß ich nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob ich wieder alt bin einfach, aber der erinnert mich immer mehr an Alexander Yashvili. Der sieht einfach so, der spielt genau so mittlerweile. So irgendwie von außen und dreht sich dann auf ganz kleinem Raum und schiebt sich nochmal rein. Also wie so eine Kopie einfach. Finde ich faszinierend. Ja, ist auch
ähnliche Körpergröße.
Ja, es sieht alles irgendwie sehr ähnlich aus. Ja, vielleicht muss ich aber auch zum Optiker, ich weiß es nicht.
Nee. Aber auch klar, das ist ja immer so, dann kommen schon die ersten Gerüchte rauf, wo geht er im Sommer hin und so. Ja. Aber eben, Doan spielt gut. Was ich mich bei Doan irgendwie wundere, warum der Kerl eigentlich nie Eckbälle oder Freistöße schießen darf. Weil er hat gefühlt den einzigen Freistoß, an den ich mich aktiv erinnere, den Doan für Freiburg jemals geschossen hat, den hat er reingemacht.
Heißt
den
Lauter, kann Lauter. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil er jetzt so unheimlich kopfballstark ist mittlerweile, was ich ja auch wieder super lustig finde, tatsächlich. Dass du da irgendwelche riesen Baumstämme drin hast und er macht dann trotzdem die Kopfballtore. Ja. Aber ja, es stimmt schon. Ich glaube, das ist Eckbälle, gibt es schon so ein Überangebot, wer die reinbringen kann bei uns
tatsächlich. Es bleibt einfach zu hoffen, dass es irgendwo dann entweder in der Jugend oder auf dem Transfermarkt irgendwo ein Spieler rumläuft, der dir vielleicht mal 10, 15 Tore schießt. Also viel mehr will ich ja nicht. Will ja keinen Harry Kane oder Haaland oder so haben. Das ist natürlich klar, dass so ein Spieler nie nach Freiburg wechselt, sondern halt einer, der so 10, 15 Tore verlässlich macht. Und damit dir deine zwei, drei Spiele, die halt fehlen, hier und da auf deine Seite zieht. Also es ist krass gesagt, wenn du gegen Heidenheim, wenn du gegen Mainz und Union Berlin gewinnst, bist du halt Dritter.
Das wären 4 Punkte mehr tatsächlich und dann hätten wir 21 und wären Dritter. Ja. Unglaublich.
Also man muss sagen, es läuft ziemlich gut. Ich finde, man hat nicht so viel zu meckern. Man verliert halt leider die Spiele, wo man vorher denkt, die verliert man. Also Leipzig, Bayern. Ich sehe jetzt auch den SC in Dortmund nicht gewinnen, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Ja, es ist sehr schade, dass es in Dortmund ist, glaube ich.
Ja.
Weil ich glaube, zu Hause,
Hätten wir
tatsächlich eine Chance gerade. Ja.
Ja. Und man gewinnt die Spiele, wo man sagt, ja, die sollte man dann doch oder so gewinnen. Außer halt das eine St. Pauli-Spiel. Dafür hat man halt gegen Stuttgart gewonnen, was man vielleicht vor der Saison jetzt auch nicht gedacht hätte. Also ich finde, man ist voll im Soll. Es ist eine Entwicklung da. Man hat das Gefühl, die Spieler entwickeln sich. Man hat das Gefühl, Nachwuchsspieler bekommen Spielzeit. Rosenfelder spielt immer wieder konstant. Auch so Spieler, wo man vor der Saison gedacht hat, die sehr talentiert sind, die zweite Mannschaft viel gespielt haben schon, die vielleicht schon nach höherem streben, wie Ogbus, Mazambi oder Yilmaz konnte man halten. Also ich finde, rundherum ist es eigentlich ganz positiv.
Total. Also wer so ein bisschen drunter leidet vielleicht, ist Noah Weißhaupt, finde ich.
Der hat
noch nicht so viel gespielt tatsächlich.
Genau, der spielt wenig. Das finde ich schade. Gregoritsch, Höhler spielen auch wenig für ihre Verhältnisse. Höfler sitzt auch mehr auf der Bank, glaube ich, als er es gerne hat.
Weißhaupt
bin ich wirklich mal gespannt, ob der's, also wann der Knoten mal platzt. Weil irgendwie dachte man, der war vorletzte Saison, als man dann hinten raus schon völlig platt war, hat er dann auf einmal für Günther und so gespielt. Und dann dachte man, ja, jetzt platzt der Knoten. Dann war er letztes Jahr im Sommer verletzt. Und auf einmal hat er wieder nicht mehr so viel gespielt. Und jetzt diesen Sommer hat er, glaube ich, durchtrainiert und so und spielt wieder nicht so richtig viel. Und eigentlich hat man bei diesem Spieler so viel Fantasie, was da kommen könnte, dass es wirklich schade ist, dass man den so wenig sieht.
Ja, ich sehe ihn unheimlich gerne. Hat auch, finde ich, körperlich echt zugelegt. Konditionell sowieso. Also das war ja jetzt in der Europacup-Saison schon öfter so. Gab es ja die Geschichten, dass er mit Streich immer reingerufen hat. Geht's noch? Kannst doch. Ja. Also ich glaube, dass er mittlerweile tatsächlich körperlich ein Spiel durchspielen könnte. Umso schader, dass es nicht so oft so ist, weil ich sehe ihn tatsächlich sehr gerne. Ist ein Spielertyp, den ich mag. Scheint auch ein super netter Typ zu sein, einfach, was man so im Internet mitbekommt. Ja, aber wie du sagst, irgendwann ist es halt so ein Jugendspieler-Ding. Ich glaube, wenn du zwischen etablierter Spieler und gerade der neue Jugendspieler bist, das ist, glaube ich, so die schwierigste Phase tatsächlich, wo du wirklich am meisten liefern musst, dass du auf deine Zeiten kommst. Und das ist, glaube ich, so gerade die Falle, will ich nicht sagen, in der er steckt. Aber das ist gerade so, glaube ich, die Phase bei ihm. Er ist nicht mehr der Neue jetzt. Da gibt es jetzt so auf dem Papier, hast du alle genannt gerade, gibt es jetzt so, oh, wie aufregend, ganz viele junge neue Spieler sind da. Er ist aber auch noch nicht der jetzt nicht spielt, weil er vielleicht schon ein bisschen gesetzteres Alter erreicht hat wie Chico Höfler. Das ist gerade, glaube ich, so seine Hausaufgabe quasi, sich da jede Woche zu empfehlen. Und das wird auch so sein.
Ähnlich,
er wird auch seine Zeiten bekommen.
Ähnlich ja Kenneth Schmidt, wo man auch das Gefühl
hat. Ja, endlich also, verletzungsfrei, gefühlt schon ewig dabei, aber dann wenig gespielt, weil immer verletzt.
Aber hat erst 10 Bundesligaspiele, das Gefühl hat man auch nicht. Aber
Wahnsinn, ne?
Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie, gerade gegen Mainz dachte ich mir auch, man hätte Grifo auch früher für Grifo bringen können. Aber das
Grifo hat das halt immer. Das ist halt immer lustig. Also erstens, es gibt immer die Situation, wo du denkst, und ich finde ihn überragend, wie er mitarbeitet die Saison. Ja. Also nicht, dass er das nie gemacht hätte, aber wenn man ehrlich ist, Grifo ist ein Spieler, der hat bis jetzt nur unter einem Trainer richtig funktioniert und geliefert. Der Trainer ist nicht mehr da und es funktioniert trotzdem gut. Ich finde sogar, dass er einen Schritt noch gemacht hat nach vorne, also defensiv. Und nicht mehr so viele Spiele hat eigentlich, oder ich glaube in der Saison tatsächlich noch gar keins. Er hat manchmal diese Spiele ja gehabt, wenn die ersten 3-4 Kontakte nicht funktioniert haben, dann war es halt ein Scheißspiel. Ist dann auch nicht besser geworden. Habe ich jetzt die Saison noch nicht gesehen. Er ist super engagiert, zieht die anderen mit, gerade auch die jungen Spieler. Finde ich schon gut, dass das passiert, weil das eben auch nicht so selbstverständlich war. Aber ja, alles andere sind halt Millimeter-Sachen.
Ja, und ich kenne das als Trainer. Natürlich bei mir auf einem ganz, ganz anderen Level. Aber es gab Spieler, die hast du einfach wahnsinnig ungern runtergenommen, selbst wenn sie keinen guten Tag haben. Oder man das Gefühl hatte, die sind müde, weil du immer noch das Gefühl hattest, oder diese Spieler so gut waren, auf denen ihren Level natürlich, dass die noch einen im Fuß haben und damit das Spiel entscheiden können. Und so ein Spieler ist halt Grifo auch. Und da verstehe ich schon, dass man sich zweimal überlegt, wechsle ich diesen Spieler jetzt aus, während du bei einem Rechtsverteidiger da manchmal vielleicht ein bisschen schneller bist. Wenn der platt ist, dann denkst du ja, jo, und runter.
Dann lieber jemand Frisches, genau. Weil da sind auch die Aufgaben einfach klarer.
Genau, die Aufgaben sind anders, aber es gibt einfach Spiele, die nimmst du einfach nicht runter, wenn das Spiel eng ist. Und das ist Grifo halt auch. Also, aber wie gesagt, er spielt auch gut. Also da kann man ja auch nichts sagen.
Ja, vielleicht bevor wir zum Abschluss kommen noch, das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde es unheimlich lustig, ganz allgemein jetzt, dass es so super viele so Fußballanalysen gibt. Aber natürlich niemand steckt drin. Im Kader, im Trainerstab, bekommt jedes Training mit. Und es gibt für alles immer Gründe. Es ist ja nicht so einfach, wie dann oft gesagt wird, das ist halt der Lieblingsspieler, der spielt immer. Dafür gibt es vermutlich auch Gründe. Oder wie du eben ansprichst, es gibt eben ja verrückte Momente bei manchen Spielern, die weiß man vorher nicht, wann sie passieren, aber sie können immer passieren. Positiv wie negativ, im Idealfall positiv. Deswegen ist es eigentlich ganz lustig zu sehen, wie viele so Taktikanalysen, Artikel und Texte und Podcasts es alles gibt. Aber eigentlich ist es ja eine Unterhaltungsform, wo man eigentlich außerhalb dieser Blase ist und sich das anschaut, was passiert, und gar nicht weiß, was unter der Woche passiert. Also wir sagen jetzt, ja, der hat ja auch schon super lange nicht gespielt, vielleicht ist er einfach, ist eben schlecht, ist er krank, hat einen, weiß ich nicht. Also es ist ja kein Aktienkonzern, wo bekannt gegeben werden muss, ob der Mitarbeiter arbeiten kann oder nicht. Man weiß es eben nicht und man weiß vieles nicht. Deswegen ist es immer schnell kritisiert, schnell gelobt, aber ja, auch hier, es ist immer noch ein bisschen eine Prise Zufall dabei, würde ich sagen.
Ja, und auch immer viel Umfeld, auch Family.
Ja, das
Spieler,
war ja,
der frisch Kinder bekommen hat, dass der dann die ersten Monate ein bisschen müder wirkt, weil er wahrscheinlich weniger schläft und so.
Weil er einfach müde ist, genau.
Ja, weil er müde ist, ja, genau. Also, das hat man zum Beispiel Nicolas Höfler nie angemerkt.
Ich wollte es gerade, genau das wollte ich sagen. Also das ist eher genau das gegenteilige Beispiel. Auch Julian Schuster, ich glaube, zusammen haben sie 9 Kinder, also nicht miteinander, aber zusammen sind es 9 Kinder. Dafür war er immer relativ wach, tatsächlich.
Ja, aber da ist ja jeder unterschiedlich und du weißt auch nie, was läuft privat bei den Leuten, wie sind die privat drauf, die haben meistens viel Geld. Was macht das mit einem? Also wahnsinnig spannend. Also, und das ist ja auch das Tolle am Fußball, weswegen dieser Fußball immer einen gewissen Zauber haben wird, weil du einfach nie vorher weißt, was passiert.
Eben, es ist eigentlich so ein einfaches Spiel.
Ja.
Und trotzdem kann so viel passieren, dass man jedes Mal, jede Woche wieder, obwohl man denkt, man kennt sich aus, im Tippspiel irgendwie seine 3 Punkte holt.
Ja, genau.
Also leicht dramatisiert dargestellt jetzt, aber.
Ja. Ja, ist schon so. Also bei mir ist, und ich setze mich ja schon viel mit diesem Sport auseinander. Und trotzdem könnte ich dir, klar, im Nachhinein ist es auch mega einfach zu sagen, ja, Augsburg-Hoffenheim 0-0, haha, war ja klar. War auch klar, aber trotzdem, das hätte auch 4-4 ausgehen können. Aber es gibt ja auch immer Gründe, warum Spiele nicht 4-4 ausgehen.
Genau, weil es dann doch eine Defensive gibt oft. Und leider muss man sagen, in der Bundesliga viel zu oft eine Defensive gibt, die funktioniert. Eine Tippspielfrage noch. Hast du auch bei einem Tippspiel mitgemacht, wo du die erste Trainerentlassung tippen musstest?
Nee.
Ich hatte nämlich den Kollegen Pellegrino Matarazzo getippt.
Ja.
Und vom ersten Spieltag an jede Woche habe ich gewartet. Also ich habe nichts gegen den. Ich fand deshalb, das war für mich logisch einfach.
Ja.
Ja, und dann vielen Dank nach Bochum. Eine Woche zu früh. Die 10 Sonderpunkte auch weg. Von daher, ich werde weit abgeschlagen hinten landen.
Naja. Es ist aber auch wirklich immer wieder spannend, welche Trainer auf einmal wieder dabei sind. Und
dass es nach wie vor so zu sein scheint, dass es kein wirkliches langfristiges Konzept gibt außerhalb von Freiburg. Und München vielleicht, wo das Konzept einfach ist, wir scheißen alle mit Geld zu. Hat niemand die Geduld zu sagen, okay, das ist jetzt wie bei oder Barcelona, das sind wir, so funktioniert der Verein und wir suchen jemanden, der dazu passt. Es ist immer irgendwie gefühlt nach 3 Wochen schon wieder alles schlecht und man muss einen neuen Impuls und was man nicht immer alles hört. Ja. Finde ich immer ganz komisch. Oder auch, wenn ein Trainer einfach ein paar Jahre da ist und es heißt so, ja, man muss dann mal was Neues machen, weil das hat sich ja abgenutzt, dann überlege ich mir immer, ja, seid ihr nicht verheiratet? Was ist das für eine Aussage? Oder in der Firma ist doch auch nicht so, dass nach 10 Jahren der Chef gehen muss, weil ja, es ist alles schon viel zu lange zu gut, es ist verdächtig, jetzt muss mal ein neuer Impuls rein. Was für ein Quatsch. Also man braucht ein Konzept.
Ja, und auch
durch, wie Konzept, Glück hat, funktioniert.
Wie konzeptlos manche dann sind. Also dann schmeißen die ihren Trainer raus, haben aber gar keine Alternative. Also ist gar kein neuer da. Also das ist ja auch völlig komisch, dann zu sagen, ja, ich schmeiß den jetzt raus Und dann suche ich mal mir mal jemand, der besser ist.
Ich glaube tatsächlich im konkreten Fall in Hoffenheim mit Matarazzo ist sein Pech gewesen, dass jetzt Länderspielpause ist. Und dass nämlich genau das dann passiert ist. Also wir haben zwar jetzt keine Idee, was wir sonst machen, aber wir haben jetzt wenigstens 2 Wochen Zeit, uns eine auszudenken.
Und ja, die kaufen
die wechseln einfach den ganzen Verein mit einem anderen Verein aus Österreich aus.
Ja, genau.
Hier, also es ist natürlich auch eine Art Konzept, aber auch auf eine Art völlig absurd. Und vor allem auch halt natürlich für Graz total Banane. Also,
ja, für Graz natürlich mega kacke. Die sind ja auf dem Weg, wieder Meister zu werden. Und auf einmal ist der Trainer weg. Also der Manager ist schon weg, der Trainer ist schon weg.
Ja, der Pressesprecher googelt schon die Umzugsunternehmen wahrscheinlich. Naja, ja. In diesem Sinne. Eine schöne Sendung war das mit dir, Philipp. Vielen Dank. Vielen Dank auch an die Hörer und an die Hörerinnen. Ich habe auch noch eine kleine kurze Ansage zum Abschluss. Und zwar, wir haben es schon mal angeteased, jetzt ist es soweit, wir werden Twitter verlassen. Und ich habe es versprochen, wir sind aber trotzdem natürlich online für euch da, wenn ihr das möchtet, nämlich auf Instagram füchsletalk mit UE, ansonsten zusammengeschrieben. Und wir sind bei Blue Sky, da findet ihr uns auch als Füchsletalk, auch mit UE, mit dem üblichen füchsletalk.bsky.social. Also folgt uns da gerne, es ändert sich nur die Plattform, der Inhalt ändert sich nicht. Wir sind die gleichen Chaoten und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.